ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Konstantin Schreiber.
Freitagabend und wir schauen auf die Themen dieses Tages. Hallo und ganz herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Die türkische Stadt Istanbul liegt auf zwei Kontinenten. Ein Teil in Europa, der andere in Asien. Man hat also Erfahrung mit dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Welten. Die Ansichten derer, die man dort heute nach mehr als 3 Jahren russischem Angriffskrieg auf die Ukraine mit Zehntausenden Toten zum ersten Mal an einen Tisch gebracht hat, die lagen allerdings so weit auseinander, dass dieses Treffen schon nach 1,5 Stunden wieder zu Ende war. Nach der Enttäuschung darüber, dass Russlands Präsident Putin gestern nicht in die Türkei gekommen war, um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen, war die Hoffnung heute zwar ohnehin nicht groß, dass sich die Vertreter beider Kriegsparteien hier aufeinander zubewegen. Aus Istanbul, Silke Dietrich.
Warten und Rätselraten in Istanbul. Werden sich die beiden Delegationen aus der Ukraine und Russland heute treffen? Wer wird noch dabei sein? Vertreter der USA oder der Türkei? Hunderte Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt gedulden sich vor dem Präsidialgebäude in Istanbul. Und am Rande auch solche Szenen. Ein buddhistischer Mönch aus Japan trommelt hier seit gestern für den Frieden in der Ukraine. Er sei extra angereist zu den Verhandlungen. Und dann geht es los. Die russische Delegation kommt ein wenig verspätet an. Zur Begrüßung wendet sich der Gastgeber Türkei an die beiden verfeindeten Delegationen. Es gäbe 2 Wege, die die Ukraine und Russland beschreiten könnten. Der eine Weg wird einen Prozess in Gang setzen, der uns zum Frieden führt. Der andere Weg zu noch mehr Zerstörung und Verlust von Menschenleben. Die beiden Seiten werden selbst entscheiden, welchen Weg sie wählen. Und so sitzen sie sich dann gegenüber. Die ukrainischen Vertreter tragen Uniform, die russischen Schlips und Anzug. Zum ersten Mal seit 3 Jahren führen sie direkte Gespräche. Die Medien müssen raus. Und wieder warten. Aber nicht lang, nach weniger als 2 Stunden ist das Treffen schon vorbei. Dann wird es rau bei den Medienvertretern. Jeder will den besten Platz ergattern. Gibt es einen Waffenstillstand? Nein. Nur kurze Statements der Delegationsteilnehmer, die dann vorsichtshalber lieber von drinnen. Die direkten Verhandlungen mit der ukrainischen Seite, initiiert von Präsident Putin, wurden gerade eben beendet. Insgesamt sind wir zufrieden mit dem Resultat und sind bereit, die Gespräche fortzusetzen. Beide Seiten haben sich heute auf einen Gefangenenaustausch verständigt, jeweils 1.000 Kriegsgefangene. Ich kann natürlich die Einzelheiten der Verhandlungen nicht offenlegen, da dies unangemessen wäre. Aber es gab in der Tat eine Reihe von Forderungen, die wir für unannehmbar halten. Aber darauf waren wir vorbereitet. So sollen die Russen wieder gefordert haben, die bereits von Russland annektierten Gebiete in der Ukraine, die sie aber bislang nur zum Teil besetzt haben, sollen international als russisch anerkannt werden. Und eine Waffenruhe? Davon will Russland weiterhin nichts wissen, wie der russische Delegationsleiter im Staatsfernsehen sagt. 30 Tage, 60 Tage, egal. Zuerst Waffenruhe und dann Verhandlungen über den Frieden. Das sagen Leute, die überhaupt keine Ahnung von Geschichte haben. In der Regel, wie Napoleon sagte, finden Krieg und Verhandlungen immer gleichzeitig statt. Verhandeln unter Feuer. Ein Termin für das nächste Treffen in Istanbul steht jedenfalls noch nicht fest.
Am Ende waren also weder Putin noch Trump nach Istanbul gekommen. Und der US-Präsident ließ heute Morgen dann auch noch wissen, er könne gut verstehen, dass Putin nicht komme, wenn er, also Trump, nicht da sei. In dieser Situation hat Volodymyr Selenskyj heute demonstrativ die Unterstützung seines Teams Europa gesucht, also vor allem die der Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Polen und Deutschland, der sogenannten Koalition der Willigen. Die waren heute im albanischen Tirana beim großen Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Eigentlich sollte es da um die Wirtschaft gehen, aber das, was in Istanbul zeitgleich passierte, wurde natürlich zum eigentlichen Thema. Tina Hassel.
Der Gastgeber, Albaniens Regierungschef Edi Rama, zeigt vollen Einsatz, zumindest für ausgewählte Gäste. Mit Giorgia Meloni arbeitet er eng zusammen in puncto Migration. Ansonsten aber stand er im Mittelpunkt. Der ukrainische Präsident Selenskyj war aus der Türkei angereist, wo er gestern vergeblich auf einen direkten Austausch mit Putin gewartet hatte. Die Botschaft in Tirana: Wir lassen dich nicht im Regen stehen. Putin weiß genau, dass der Ball in seinem Feld ist, dass er einen großen Fehler gemacht hat, nur eine zweitrangige Delegation zu schicken. Es war wichtig, dass die Ukrainer am Verhandlungstisch waren. Wenn sich die russische Delegation in Istanbul noch nicht einmal auf einen Waffenstillstand einigen kann, den notwendigen ersten Schritt, dann ist es hundertprozentig, dass Putin weiterhin diplomatische Bemühungen untergräbt. Die Regierungschefs wollen deshalb den Druck auf Russland erhöhen. Doch neue, harte Sanktionen, wie sie Merz, Macron und Starmer angekündigt hatten, müssen einstimmig verabschiedet werden. Und das ist noch nicht in Sicht. Dennoch zeigt sich Kommissionspräsidentin von der Leyen optimistisch. Ein neues Paket könnte zum Beispiel Sanktionen gegen Nord Stream 1 und 2 enthalten. Wir könnten auch den Ölpreisdeckel weiter absenken und neue Sanktionen gegen den Finanzsektor in Russland auf den Weg bringen. Mitten in den Austausch platzt dann die Nachricht aus der Türkei über das vorläufige Ende der Gespräche. Spontan ziehen sich der ukrainische Präsident und seine engsten Verbündeten zurück, um sich per Telefon mit US-Präsident Trump auszutauschen. Das Foto davon soll demonstrieren, wir spielen im selben Team. Es ist inakzeptabel, dass Putin zum zweiten Mal nicht auf das reagiert, um was Präsident Trump ihn bittet und was die Ukraine und wir Europäer unterstützen.
Wir sind sehr enttäuscht, dass dies nicht stattgefunden hat. Es lag der Ball ausschließlich bei Russland. Es waren alle Bedingungen erfüllt, um ein gutes erstes Gespräch zu führen. Wir haben darüber auch gerade noch einmal mit Präsident Trump gesprochen.
Die große Hoffnung, auch der US-Präsident könnte langsam die Geduld mit Putin verlieren und gemeinsam mit den Europäern eine härtere Gangart einschlagen. Denn auch im US-Kongress wird an scharfen Wirtschaftssanktionen gegen Russland gearbeitet. Als der Kanzler nach Hause fliegt, gibt es ein solches Signal aber noch nicht. Und entscheiden tut darüber nur einer, Präsident Trump.
Tja, fragen wir direkt nach in Washington bei Kerstin Klein. Kerstin, also die Europäer versuchen, Trump nun auf ihre Seite zu ziehen. Welche Aussicht auf Erfolg hat das denn?
Ich wäre da eher skeptisch. Also zu diesem jüngsten Telefonat, da gibt es noch keine offizielle Reaktion der US-Regierung. Aber Präsident Trump, der sagte gestern, nichts wird passieren, bis Putin und ich uns getroffen haben. Das heißt, Trump möchte mit Putin offenbar direkt verhandeln. Das kann nicht im Interesse der Europäer sein. Und der US-Außenminister Rubio, der sagte, dieser Konflikt könne nicht militärisch gelöst werden. Das heißt möglicherweise auch keine weiteren Militärhilfen mehr für die Ukraine. Auch das wäre definitiv nicht im Interesse der Europäer. Und das alles, das passt so ein bisschen in das Gesamtbild, in die Weltsicht, die Donald Trump hier zeigt, seitdem er wieder im Amt ist, nämlich eine grundsätzliche Skepsis dagegen, Konflikte in anderen Ländern finanziell zu unterstützen und ein grundsätzlicher positiver Blick auf Wladimir Putin. Und vor diesem Hintergrund scheinen die Europäer, da scheinen die nicht so richtig was dran ändern zu können, bisher trotz aller Bemühungen. Und daher erscheint es mir eher unwahrscheinlich, dass die USA tatsächlich gemeinsam mit den Europäern den Druck auf Russland, auf Putin erhöhen könnten.
Kerstin, danke dir für deine Einschätzung. Und wir gehen direkt weiter nach Moskau zu Norbert Hahn. Norbert, wie wahrscheinlich ist es denn, ein zeitnahes Treffen zwischen Putin und Trump?
Ja, zeitnah weiß ich nicht, aber Kreml-Sprecher Peskow hat vorhin gesagt, ein Treffen zwischen Trump und Putin sei nötig. Natürlich will man es nicht mit Trump verscherzen. Man braucht ihn. Er hat Russland aus der internationalen Isolation geführt. Und man braucht ihn natürlich auch immer als potenziellen Spaltpilz in der Westallianz. Aber Peskow hat auch gesagt, so ein Treffen würde Zeit brauchen. Man müsste das gut vorbereiten. Und was er damit meint, ist, natürlich würde man wieder an den Verhandlungstisch treten mit Maximalforderungen, wie etwa Gebietsabtretungen durch die Ukraine. Das klingt kompliziert. Die Ukraine sagt, das sei zum Teil undurchführbar, unannehmbar. Alles nicht diese Art von Deal, die Trump gerne mag. Dafür braucht es nämlich Kompromissbereitschaft. Und eine wirkliche Kompromissbereitschaft ist jetzt auf Seiten des Kreml gerade nicht erkennbar. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein zeitnahes Treffen zwischen den beiden geben wird.
Danke dir, Norbert. Nach Moskau und damit direkt weiter nach Kiew zu Wassily Golod. Das war ja eine extreme Woche, eine Woche der Extreme für Präsident Zelensky. Wie ist sie auch mit Blick auf das Treffen heute in Istanbul aus ukrainischer Sicht gelaufen, Wassily?
Die Ukraine hat alles in ihrer Macht Stehende getan. Sie hat in Istanbul gezeigt, dass sie zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Ein Teilerfolg ist tatsächlich der große Gefangenenaustausch, 1000 gegen 1000. Das kommt hier besonders bei den vielen Familien, die auf ihre Liebsten warten, sehr, sehr gut an. Aber was auf dem Tisch lag, auf dem Verhandlungstisch, war die bedingungslose Waffenruhe. Das hat Russland erneut zum wiederholten Mal abgelehnt vor den Augen der gesamten Welt. Stattdessen gab es Maximalforderungen. Es gab die Drohung, einen ewigen Krieg zu führen. Die Ukraine ist trotzdem bereit, weiter Verhandlungen zu führen, aus dem Grund, weil sie zeigen will, dass sie zu jedem Schritt bereit ist, um den Frieden näher zu bringen. Und viele Menschen im Land, mit denen wir sprechen, wünschen sich jetzt vor allem zwei Dinge. Erstens, dass die Europäer ihr Versprechen wahrmachen und in der kommenden Woche scharfe Sanktionen gegen Russland verabschieden. Und zweitens, dass auch US-Präsident Trump versteht, an wem der Frieden scheitert, nämlich nicht an der Ukraine, sondern an Aggressor Russland. Und wenn dann auch noch Sanktionen aus den USA dazukommen, dann hoffen die Menschen, dass der Frieden näher rückt. Denn nur durch Druck, so sieht man es hier, kann Russland davon überzeugt werden, diesen Krieg zu beenden.
Vassili, danke dir nach Kiew. Nach Deutschland. Es war nicht nur Christian Lindner, der am Abend der Bundestagswahl enttäuscht abtreten musste. Auch die gesamte Bundestagsfraktion der FDP. Ja, manche meinen, Lindner habe sich verzockt, weil die FDP nach dem Platzen der Ampel bei der Neuwahl mit 4,3% abgestraft wurde und eben aus dem Bundestag geflogen ist. Inzwischen stellt sich die Partei neu auf und hat heute auf ihrem Parteitag seinen Nachfolger gewählt. Scheinen wir gleich drauf. Fest steht, erstmal wird der Bundestag ohne die Liberalen auskommen und deshalb muss noch etliches ausgeräumt und abgewickelt werden. Aus Berlin, Andreas Schmidt.
Man kann nicht sagen, dass gerade die Hölle los ist im Berliner Büro von Wolfgang Kubicki. Er ist einer der letzten Liberalen hier im Regierungsviertel. So wie seine Parteikollegin Christine Aschenberg-Dugnus. Beide kommen hier aus Strande, einem Nobel- und Fischervorort von Kiel. Kubickis Wohnzimmer sozusagen. Er hat jetzt mehr Zeit zum Nachdenken als früher.
Das schafft auch innere Unabhängigkeit. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte selbst ausscheiden können und nicht durch Wählerwillen, aber das ist eben so im Leben. Vielleicht war mein Beitrag auch meine abgrundtiefe Loyalität gegenüber Christian Lindner.
Wie auch immer, jetzt ist es Zeit, langsam Abschied zu nehmen von der Berliner Politik. Zumindest vorerst. Christine Aschenberg-Dugnus ist nicht nur FDP-Ortsvereinsvorsitzende von Strande, sondern war auch parlamentarische Geschäftsführerin in Berlin. Und jetzt wickelt sie ehrenamtlich die Fraktion ab.
Naja, die FDP-Bundestagsfraktion existiert ja nicht mehr und muss jetzt liquidiert werden. Das nennt sich Bundestagsfraktion in Liquidation. Das heißt, wir müssen alles, was die Fraktion betrifft, also Verträge kündigen.
Nur ein Liberaler darf noch bleiben, wenn er auch nicht mehr ganz so herrschaftlich residiert wie vorher. Als ehemaliger Bundestagsvizepräsident hat Wolfgang Kubicki hier noch 4 Jahre ein Recht auf ein Büro und auch eine Sekretärin für Restarbeiten.
Ich habe noch mehrere Schirmherrschaften für Veranstaltungen, unter anderem beispielsweise das Golfturnier des Deutschen Bundestages. Ich beantworte eine Reihe von Fragen, führe noch Leute durch den Deutschen Bundestag, die hier uns besuchen. Also ich habe noch reichlich zu tun.
Christine Aschenberg-Dugnus muss nicht nur Verträge kündigen und Akten sichern. Als Liquidatorin hat sie auch häufiger im Keller des Bundestages zu tun. Die Liberalen nennen das hier das Bermuda-Dreieck.
Das ist unser Lager. Hier sind sämtliche Gegenstände, die die Bundestagsfraktion der FDP, die ja jetzt in Liquidation ist, angeschafft hat in den letzten fast 8 Jahren. Und es ist jetzt unsere Aufgabe als Liquidatoren, wir sind ja 3 an der Zahl, mit unseren guten Mitarbeitern, das alles zu Geld zu machen.
Übrigens bekommt das Geld nicht die FDP, sondern der Bundestag. Der Bundesrechnungshof überwacht das Ganze und Frau Aschenberg-Dugnus haftet persönlich. In Gedanken ist sie aber schon woanders.
In 4 Jahren sind wir wieder da, können Sie sicher sein.
Es gibt einen Platz für eine liberale Partei in Deutschland. Davon ist sie überzeugt.
Ja, so bitter das Aus im Bundestag für die FDP auch ist, die Liberalen verkaufen das lieber als ziemlich süße Chance und verkünden als Motto, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Die Zitronen waren jedenfalls nicht zu übersehen auf dem Parteitag heute in Berlin. Und die FDP, die setzt also auf Optimismus, trotz weiterhin schlechter Umfragewerte von 3-4%. Ob der geplante Neuanfang gut ankommt oder manchen Delegierten eher doch sauer aufstößt, berichtet Claudia Kornmeier.
Es ist ein herzlicher Abschied für den scheidenden Vorsitzenden. Mehr als 11 Jahre hat Christian Lindner die Partei geführt. Zu gehen fällt ihm sichtlich schwer.
Mein liberales Herz will eigentlich schon wieder losstürmen, die nächsten 100 Veranstaltungen planen, Beschlüsse auf den Weg bringen, die GroKo stellen, Menschen gewinnen. Das will mein liberales Herz. Aber der Verstand sagt, dass alles seine Zeit hat.
Doch weder der lange Applaus noch die warmen Worte können darüber hinwegtäuschen. Lindner hinterlässt zwar geordnete Finanzen, ansonsten befindet sich die FDP aber in einem desolaten Zustand. Es rumort in der Partei.
Es tut weh, wenn einem 3000 Leute entgegenschmettern. Ganz Freiburg hasst die FDP.
Ihr, liebe FDP-Parteiführung, ihr seid verantwortlich. Nur ihr und immer noch verantwortlich und niemand sonst.
Keiner braucht in Deutschland eine extreme Splittergruppe. Keiner eine Partei, die sich auf Bitcoin-Bros und Kettensägen reduziert.
Ja, ich habe die Kettensäge mal mitgebracht. Vielleicht schauen Sie jetzt einfach mal, ob Sie jemanden finden, dem Sie zutrauen, mit der Kettensäge umzugehen.
Die Kettensäge, eine Anspielung auf den argentinischen Präsidenten und sein radikales Reformprogramm. Die Delegierten trauen Christian Dürr jedenfalls zu, die FDP zu führen. Mit 82% wählten sie ihn zum neuen Parteichef. In seiner Bewerbungsrede gab er sich kämpferisch.
Ich will, dass wir bereits jetzt das Signal von diesem Parteitag ausgehen lassen, dass mit den Freien Demokraten zu rechnen ist.
Als Generalsekretärin hat er Nicole Büttner vorgeschlagen. Sie soll morgen gewählt werden. Die Unternehmerin stand bislang nicht im bundespolitischen Rampenlicht. Mit einer solchen Mischung aus erfahrenem und neuem Personal soll der Neuanfang gelingen. Ein erstes Etappenziel, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im nächsten Frühjahr. Und ein neues Grundsatzprogramm. Das große Ziel, zurück in den Bundestag. Mitkommen will dabei allerdings nicht jeder.
Ja, für mich kommt jetzt beruflich was anderes. Und ich trete ja auch einen großen Schritt hier zurück, kandidiere nicht mehr fürs Präsidium, aber ich bleibe ehrenamtlich dabei.
Der einstige Hoffnungsträger verlässt die Bundespolitik lieber. Ein anderer, Konstantin Kuhle, überlegt noch. Das berührt
mich. Was war das für ein Moment, als Polens Ministerpräsident Tusk vor 1,5 Jahren vom Präsidenten des Landes Duda seine Ernennungsurkunde bekam und dazu noch ein freundliches Lächeln. Doch kurz zuvor hatte Duda allerdings den Amtsantritt von Tusk mit allen Mitteln verzögert und sich danach immer wieder gegen die Politik der Tusk-Regierung gestellt und Gesetze blockiert. Politisch trennt die beiden viel und so dürfte der polnische Regierungschef Tusk sehr darauf hoffen, dass auf den peace-nahen Duda bald der Kandidat seines eigenen politischen Lagers folgt. Übermorgen wird in Polen ein neuer Präsident gewählt. Aus Warschau, Christine Joachim.
Eine Schicksalswahl, so nennen sie die Polen selbst. Denn wer hier als nächstes in den Präsidentenpalast in Warschau einziehen wird, er wird einen enormen Einfluss auf den Kurs des Landes haben, das die Peace in ihrer Regierungszeit grundlegend umgebaut hatte. Noch sitzt hier der Peace nahe Andrzej Duda und blockiert ihn, den jetzigen Regierungschef Donald Tusk und seinen Reformkurs. Der setzt deshalb auf seinen Kandidaten Rafał Trzaskowski, um handlungsfähig zu werden. Trzaskowski macht genau damit Wahlkampf, den Einfluss der Peace zu brechen. Es hätte die Jahre der Blamage auf der internationalen Bühne nicht gegeben. Die Frauenrechte wären nicht gebrochen worden. Und ich sage euch, der Einsatz bei diesen Wahlen ist auch, dass diese Zeiten nicht mehr zurückkehren. Trzaskowski ist Bürgermeister von Warschau. In Großstädten wie hier leben vor allem seine Wähler. Er ist proeuropäisch, das ist ein Vorteil. Deshalb werde ich für ihn stimmen, weil das auch mein Kurs ist. Ohne einen eigenen Präsidenten kann die Regierung die Justiz nicht in Ordnung bringen und viele andere Dinge auch nicht. Die Peace hat skrupellos das blockiert, was am wichtigsten ist. Denn durch das Veto des peace-nahen Präsidenten Andrzej Duda konnte Tusk bisher weder die Justiz noch das Mediensystem reformieren und wieder unabhängig machen. Duda wirbt offen für den Kandidaten der Peace, den Historiker Karol Nawrocki, der diese Blockade und den nationalistischen Weg der Partei weiterführen soll. Als Präsident des polnischen Staates werde ich niemandes Diener sein und schon gar nicht Butler des deutschen Staates. Und ich werde meine Beziehungen zu den EU-Ländern auf ein einfaches Prinzip gründen. Polen zuerst, die Polen zuerst. Diese Polen, die Nawrocki anspricht, leben vor allem in Kleinstädten und auf dem Land. Die Peace hat für uns Rentner viel getan. Es gab Rentenerhöhungen. Und den armen Kindern haben sie mehr Kindergeld gegeben. Das ist eine Menge. Ich will keine Alleinherrschaft, kein Monopol. Der Präsident muss sich von der Regierung unterscheiden. Obwohl insgesamt 13 Kandidaten zur Wahl für das Präsidentenamt stehen, so viele wie noch nie, haben nur Trzaskowski und Nawrocki ernsthafte Chancen. Der Richtungskampf in Polen wird wohl aber erst in einer Stichwahl Anfang Juni endgültig entschieden werden.
Es ist nicht die einzige Flüchtlingskrise auf der Welt, aber sicher eine der schlimmsten. Im Sudan mussten inzwischen 12 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, bepackt nur mit dem Nötigsten. Die allermeisten von ihnen sind innerhalb des Sudans und in den Nachbarländern unterwegs, vertrieben in einem Krieg, der seit über 2 Jahren in dem ostafrikanischen Land herrscht. Der Sudan mit der Hauptstadt Khartoum liegt südlich von Ägypten. Dort kämpfen Präsident al-Bashir und der aufständische General Daglo um die Macht. Der eine befehligt die offiziellen sudanesischen Streitkräfte, SAF, und der andere die sogenannten Rapid Support Forces, RSF. Über die Lage der Menschen berichtet Ramin Sina.
So richtig fassen können sie es immer noch nicht. Dort, wo die Wohnzimmerdecke war, schlug die Rakete ein. Fadel al-Nur zeigt seinem Nachbarn, was von seinem Zuhause übrig geblieben ist. Ein Spiegel, eine Kommode, alles andere sei geplündert worden, erzählt er. Er erinnert sich, wie vor 2 Jahren der Krieg begann mit dem Einmarsch der aufständischen Miliz RSF. Wir sahen Fahrzeuge einfahren, Kämpfer mit Kanonen und Gewehren. Die Menschen waren in Panik. Wer gerade draußen war, schaffte es kaum noch in Sicherheit. Sobald einer versuchte zu fliehen, kamen Kugeln aus allen Richtungen. Wie konnte ich da keine Angst haben? Tag und Nacht konnte ich nicht schlafen. Kaum ein Haus in seiner Straße in Omdurman, das nicht völlig zerlöchert ist. Die Kinder spielen Krieg, die Erwachsenen führen ihn. Hier, am Nil, vor den Toren der Hauptstadt Khartoum, eskalierte der Konflikt. Auf der einen Seite die RSF, die Rapid Support Forces, die etwa 100.000 Truppen zählen, viele von ihnen Söldner. Unter Führung ihres Anführers Dagalo haben die RSF große Gebiete erobert. Sie begehen vor allem in der Krisenregion Darfur Massaker an indigenen Stämmen. Es geht um Macht, Zugang zu Bodenschätzen und darum, wer in Zukunft das Land kontrolliert, berichten geflohene Politiker aus Darfur. Sie sind unmenschlich, es ist ein Völkermord. Sie wollen das Land erobern und die Menschen, die dort leben, mit anderen ersetzen. Sie bringen arabischsprachige Afrikaner aus den Nachbarländern, alle vom selben Stamm wie ihr Anführer. Auf der anderen Seite die sudanesische Armee um General al-Burhan. Menschenrechtsorganisationen werfen auch ihr Kriegsverbrechen vor. Die Armee kontrolliert die strategisch wichtige Hafenstadt Port Sudan am Roten Meer. Die Stadt blieb von Angriffen lange verschont, bis Anfang Mai. Seitdem fliegt die RSF Drohnenattacken. Hier in Port Sudan sind viele Geflüchtete untergekommen. Im Sudan sind 12 der 50 Millionen Einwohner auf der Flucht, laut UN die größte Flüchtlingskrise der Welt. In diesem Camp fürchten fast alle eine Herrschaft der RSF-Miliz, erzählt ein ehemaliger Polizist. Sie stürmten in die Häuser, vergewaltigten die Frauen und die Töchter. Sie beanspruchen das Land für sich, wollen regieren. Aber so kann man doch kein Land regieren. Es sollte demokratisch regiert werden. Hilfslieferungen kommen immer weniger ins Land. Die Schlangen vor lokalen Suppenküchen wie hier in Omdurman werden immer länger. Oft reicht es nicht für alle. Viele müssen mit ein wenig trockenem Brot den Heimweg antreten. Wir leiden, finden kein Essen. Entweder ist es teuer oder nicht verfügbar. Gerne würde Fadel al-Nur ihnen Essen anbieten können, Aber seinen kleinen Laden hat die RSF ebenso wie sein Zuhause komplett geplündert. Sein Geschäft zurückzulassen und fliehen? Für ihn keine Option. Ich bleibe hier und baue unser Land wieder auf. Es braucht Stabilität. Dann gibt es keinen schöneren Ort als dein Land. Ein wenig ist das Leben schon wieder zurückgekehrt in seine Straße. Die RSF wurde zurückgedrängt. Zumindest hier haben die Kämpfe etwas nachgelassen.
Tja, und jetzt, Konstantin, hast du weitere Nachrichten für uns.
Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben fast 100 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Die israelische Regierung hatte jüngst angekündigt, die Angriffe in dem Palästinensergebiet auszuweiten. Und israelische Medien berichten, dies könnte passieren, nachdem US-Präsident Trump seinen Besuch im Nahen Osten beendet hat. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes Hahn lässt sein Amt vorerst ruhen. Grund sind Ermittlungen wegen des Verdachts sexueller Übergriffe. Eine Kommission prüft seit November Vorwürfe einer Mitarbeiterin. Hahn bezeichnet sie als haltlos. Als Chefankläger hatte er unter anderem Haftbefehle gegen den israelischen Premier Netanyahu und den russischen Präsidenten Putin beantragt. Nach dem Attentat auf den Schriftsteller Salman Rushdie vor knapp 3 Jahren in den USA ist der Angreifer heute zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Der 27-jährige Amerikaner mit Wurzeln im Libanon hatte auf offener Bühne mehrfach auf Rushdie eingestochen und ihn schwer verletzt. Rushdie ist seitdem auf dem rechten Auge blind. Wegen seines Romans »Die satanischen Verse« und angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed wird Rushdie seit Jahrzehnten mit dem Tod bedroht. Bundesinnenminister Dobrindt hat seinen Kurs in der Migrationspolitik mit schärferen Kontrollen an den Grenzen und mehr Befugnissen für die Sicherheitsbehörden verteidigt. Im Bundestag sagte der CSU-Politiker, illegale Migration gefährde die Stabilität Deutschlands und Europas. Städte und Landkreise seien am Limit. Die AfD kritisierte die Maßnahmen als nicht ausreichend. Die Linke dagegen hält Zurückweisungen an den Grenzen für unrechtmäßig. Die brandenburgische Innenministerin Lange hat ihren Rücktritt erklärt. Die SPD-Politikerin war unter heftigen Druck geraten, nachdem sie den Leiter des Landesverfassungsschutzes Müller entlassen hatte. Zwischen der Ministerin und Müller war Streit entbrannt nach der Hochstufung der brandenburgischen AfD als gesichert rechtsextremistisch. Laut Medienberichten gab es Hinweise darauf, dass die Innenministerin die Hochstufung verhindern wollte. Lange wies das als Diffamierung zurück. Der Norddeutsche Rundfunk bekommt einen neuen Intendanten. Hendrik Lünenborg, der Direktor des Landesfunkhauses Hamburg, wird zum 1. September Nachfolger von Joachim Knuth, der seine Amtszeit verkürzt. Bei der Wahl im Rundfunkrat bekam Lünenborg 50 von 53 Stimmen. Andere Kandidaten gab es nicht. Anfang April hatte der Rundfunkrat eine externe Bewerberin aus dem Bertelsmann-Konzern abgelehnt. Infolge der andauernden Trockenheit in Deutschland fordern die Länder mehr Geld vom Bund für eine krisenfeste Wasserversorgung. Andernfalls könnten die Kommunen dies in Notzeiten nicht mehr leisten, hieß es in einer Mitteilung der Umweltministerkonferenz. Seit Monaten hat es in Deutschland zu wenig geregnet. Auch der Mai ist bislang viel zu trocken. Der Dürremonitor des Helmholtz-Instituts zeigt für die vergangenen 30 Tage vielerorts die Farbe dunkelrot und damit die höchste Warnstufe.
Es gibt kaum einen Filmpreis, der so begehrt ist wie die Goldene Palme. Und erst zweimal haben deutsche Regisseure beim Festival von Cannes sie abgeräumt. Und zwar 1979 gab es den Palmenzweig für die Blechtrommel von Volker Schlöndorff. Und dann 5 Jahre später für Paris, Texas von Wim Wenders. Auf diese beiden sagen wir Altmeister, könnte in diesem Jahr nun eine junge deutsche Filmemacherin folgen. Friederike Hofmann hat sie für uns getroffen beim Festival in Cannes.
Bis vor kurzem war sie noch fast unbekannt. Und jetzt sprechen in Cannes alle über Mascha Schilinski. Die Berliner Regisseurin steht mit ihrem zweiten Spielfilm im Wettbewerb um die Goldene Palme.
Ich habe eine E-Mail bekommen und parallel hat mich meine Produzentin schon angerufen, kreischend vor Freude. Und wir haben gemeinsam immer wieder diese Mail gelesen und kurz überlegt, ist Official Selection wirklich Official Selection, und haben uns irre gefreut.
Spielort ihres Films In die Sonne schauen ist ein Hof in der Altmark im Norden Sachsen-Anhalts. Schilinski erzählt die Geschichte von vier Mädchen und jungen Frauen, die dort zu unterschiedlichen Zeiten leben, wie am Ende des Deutschen Kaiserreichs. Sie begleitet ihre Figuren beim Älter- und Erwachsenwerden über einen Zeitraum von 100 Jahren.
Dass jemand an derselben Stelle im Raum vielleicht was ganz Profanes erlebt hat, während jemand anderes dort eine existenzielle Erfahrung gemacht hat, das war was, was mich sofort interessiert hat.
Entstanden ist ein faszinierendes Mosaik mehrerer Lebenswege, miteinander verknüpft und verwoben. Eine Geschichte des Erinnerns, Vergessens und Verdrängens.
Was lebt uns eigentlich in uns weiter über Generationen hinweg? Was bestimmt uns vielleicht aus der Zeit heraus und was lange vor unserer eigenen Geburt geschehen ist und wo wir im echten Leben keinen Zugriff drauf haben?
Neben Schilinski ist nach Cannes ein weiterer deutscher Filmemacher eingeladen worden. Fatih Akin präsentierte gestern seinen Film Amrum mit Diane Krüger außerhalb des Wettbewerbs. Ihn freut, dass Deutschland dieses Jahr so stark vertreten ist.
Es gibt so eine seltsame Weisheit übers Filmemachen. Je schlechter es einem Land geht, desto besser sind die Filme, die bei rauskommen. Und vielleicht passiert uns das gerade. Also, dass wir ein Land sind, dass unser Heimatland in einer Krise ist, auch in einer Selbstfindungskrise. Es gibt viele Krisen in der Welt.
Auch Mascha Schilinskis Film ist sehr persönlich. Aber er nimmt die politischen Fragen und Umstände der jeweiligen Epoche auf. Zum Beispiel den Wunsch nach Freiheit in der DDR der 80er Jahre. In Cannes feiern Zuschauer und Kritiker ihren Film.
Ich habe noch keine einzige Review gelesen. Ich habe auch wirklich noch gar keine Zeit bisher gehabt. Aber mir wurde natürlich zugerufen, dass der Film sehr gut besprochen wird und es freut uns einfach.
In die Sonne schauen wird als heißer Kandidat für die Goldene Palme gehandelt. Es wäre der erste Hauptpreis für einen deutschen Film seit mehr als 40 Jahren.
Tja, bleibt nur noch die Frage, können wir denn jetzt mit Claudia auch in die Sonne schauen?
Ja, Julia, wir gucken erstmal auf die Sonne und morgen können wir dann in die Sonne gucken. Denn wir haben hier mal die Sonnenscheindauer für den morgigen Tag und gleich auch für den Sonntag noch vorbereitet. 11 Stunden, zum Teil sogar ein bisschen mehr, sind es im äußersten Westen für die meisten 8 bis 11 Stunden. Etwas dichter hängen die Wolkenfelder von der Ostsee über Brandenburg bis in den Südosten Bayerns. Und auch der Sonntag bringt eine ganze Menge Sonne. Wir bräuchten zwar Regen, aber stattdessen ist es vor allem nach Westen hin trocken und sehr sonnig. Nach Osten hin dichtere Wolkenfelder, die bringen dann auch mal den einen oder anderen Schauer. Es wird aber nicht allzu häufig der Fall sein. Deswegen aber so von der Lausitz oder Neiße entlang keine Sonne am Sonntag. 5 bis 8 Stunden über der Mitte im Nordwesten und im Südwesten sind es 8 bis 11 Stunden und so Richtung Markgräflerland sogar noch ein bisschen mehr. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit letzten Schauern zu tun. Einzelne Gewitter sind auch noch unterwegs, die werden aber mehr und mehr abziehen. Dann lockert es auf, klar zum Teil auch auf. Da, wo es vorher geregnet hat, kann sich Nebel bilden. Morgen im Laufe des Tages erneut aus Nordosten kompaktere Wolken, einzelne Schauer und Gewitter, die weiter in die Mitte vorankommen. Auch am Alpenrand ist es ab und zu nass, am wenigsten in Sachen Gewölk passiert im äußersten Nordwesten, also Nordwesten Niedersachsens und auch Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 11 bis 1 Grad, 1 Grad im Vogtland, morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen mit oder zwischen 14 und 22 Grad. Am wärmsten wird es Richtung Niederrhein. Die nächsten Tage ein ähnliches Bild. Das Tief liegt uns halt im oder nordöstlich von uns, dem Nordosten am nächsten. Dementsprechend haben wir es da immer wieder mit dichten Wolken, mit einzelnen Schauern, mit ein paar Gewittern zu tun. Höchstwerte um die 15 Grad. Nach Westen, Südwesten am Sonntag häufiger sonnig und bis zu 23 Grad. Montag dann am ehesten in der Lausitz noch gelegentlich nass und Richtung Mecklenburg-Vorpommern dichtere Wolken. Sonst viel Sonnenschein. Und schon wieder sommerliche Temperaturen, bis zu 25 Grad können es im Südwesten werden.
Dankeschön, Claudia. Also Sonne war dabei, aber zum Glück auch endlich wieder etwas Regen. Ja, ja, das waren unsere Tagesthemen am Freitagabend. Hier geht es jetzt spannend weiter mit einem Tatort aus Dresden.
Ja, und die nächste Tagesschau am 1., die kommt dann gegen 1.20 Uhr. Und alles Aktuelle haben wir natürlich jederzeit auf tagesschau.de für Sie.
Tja, neue Tagesthemen gibt es dann am Sonntag, denn morgen wird hier gesungen beim Eurovision Song Contest. Wir wünschen Ihnen einen schönen Freitagabend.
Tschüss.
Tschüss.